Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer. Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge Pflegedialog-Podcast.
Natürlich ein herzliches Hallo auch von mir. Wir haben heute wieder eine Folge von einem Thema, was wir von einer Hörerin an uns herangetragen bekommen haben. Und das fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, die wollen wir auf jeden Fall mit reinnehmen, die Thematik. Und sie ist auch sehr wichtig, eine sehr, sehr wichtige Thematik. Und zwar das Thema Fehlerkultur statt Schuldzuweisung.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was gerade in Pflegeeinrichtungen, das ist so meine persönliche Erfahrung, sehr, sehr wichtig ist. Weil ich bekomme oft mit, dass auf einmal rausgehauen wird, was hast du da schon wieder gemacht? Ne? Und ohne Sinn und Verstand, und der Mitarbeiter bin schon wieder bloßgestellt worden. Und ich sage mir, das geht auch sehr viel anders und besser mit einem höheren Nachhaltigkeitseffekt.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Wie wird denn deiner Meinung nach derzeitig oder aus deiner Wahrnehmung heraus mit Fehlern gerade in Pflegeeinrichtungen umgegangen? Das ist ja so ein bisschen die Grundlage von Fehlerkultur, ist ja erstmal, wie gehen wir grundsätzlich mit Fehlern um?
Ja, ich sag mal so, bei den meisten Führungskräften werden die Mitarbeiter, ich nenne das jetzt mal gefaltet, was hast du da schon wieder für einen Fehler gemacht? Ich habe es ja schon dreimal gezeigt. Oder hör auf, das macht man anders. Also diese persönliche Schuldzuweisung, anstatt zu überlegen, warum hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das falsch gemacht? Ist da ein Wissensmangel oder was anderes steckt dahinter? Das bedeutet für mich, eine ordentliche Fehlerkultur ist, dass ich nicht den einzelnen Mitarbeiter bloßstelle oder zusammenfalte, sondern dass ich gucke, wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Und dazu gehört auch, wieso hat er diesen Fehler gemacht? Ist er überarbeitet, überlastet? Fehlt ihm da irgendein Wissen oder eine Information, um das dementsprechend korrekt seine Arbeit zu machen? Und das versuche ich immer wieder, wenn ich das mitbekomme, in die Häuser zu implementieren, dass ich sage, Leute, Fehler werden immer passieren, da wo Menschen arbeiten. Das sehen wir bei uns, das sehen wir in der Politik, das sehen wir bei großen Konzernen, die in ganz anderen Bereichen tätig sind. Die Frage ist, wie geht man mit einem Fehler um? Und meine Oma hat immer zu mir gesagt, aus Fehlern wird man klug. Aber wann wird man nur aus Fehlern klug? Wenn man daraus lernt. Und ich kann nicht lernen, wenn ich zusammengefaltet werde. Und dann mache ich das nächste Mal einen Fehler und merke das, versuche ich ihn zu vertuschen, weil sonst werde ich ja gefaltet. Und das ist keine ordentliche Fehlerkultur. Fehlerkultur wäre, wenn die Mitarbeiterin ankommt, Chefin, du musst mir mal helfen, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist eine tolle Fehlerkultur, wenn der Mitarbeiter selber den bemerkt und hingehen kann, ohne dann gleich gemaßregelt zu werden.
Na, ich habe immer, ein gewisses Bild vor Augen, wenn wir von Fehlerkultur oder von Fehler sprechen. Den habe ich aus meiner Lehrausbildung, und da haben wir immer gesagt, Fehler auf Englisch ist ja fail, ne? Also F-A-I-L. Und wir haben das sozusagen ersetzt durch First Attempt in Learning. Fehler sind der erste Schritt zum Lernen. Wir brauchen Fehler. Ohne Fehler können wir nicht lernen. Jeder Fehler führt uns im besten Fall zu einer Erkenntnis, zu einem Aha-Effekt, zu einem Start eines Lernprozesses. Wenn wir alle perfekt wären, wenn wir alle keine Fehler machen würden, würden wir uns ja gar nicht weiterentwickeln, weil wir hätten ja gar keinen Grund.
Ja.
Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, den man einfach mal auf sich wirken lassen sollte, weil wenn man das so sieht, wenn man diese Haltung einnimmt zu dem Thema Fehler, dann glaube ich, fällt es vielen auch nicht mehr so schwer, die Unterscheidung zu sehen, wenn ich dann in die Schuldzuweisung gehe. Ja, weil wenn ich mit Fingern auf andere zeige, ja, dann sagt das mehr über mich aus als über diejenigen, die ich damit sozusagen konfrontiere. Ja? Und wenn wir jetzt von Fehlerkultur sprechen, was würdest du denn sagen, welche unausgesprochenen Regeln im Umgang mit Fehlern gibt es denn sozusagen, um vielleicht so eine förderliche Fehlerkultur zu schaffen? Du kommst ja auch aus dem QM-Bereich, ne? Da ist ja KVP ein sehr, sehr wichtiger Teilaspekt, ja, der Deming-Kreis. Und da wird ja auch mit Fehlern umgegangen, ja?
Fehler erkennen und gucken, was kann ich anders machen, damit diese Fehler nicht mehr passieren. Und da gibt es ja verschiedene Wege. Ich sage einfach, ich muss einem Mitarbeiter auch zugutehalten, dass der Fehler nicht absichtlich gemacht wird. Und da habe ich das Gefühl, dass das derzeit in der Pflege nicht so ist. Dass es da eine andere Denkweise ist. Der Mitarbeiter ist zu dumm, der will das nicht lernen. Und das finde ich ganz schrecklich. Weil ich habe in meinem Leben, ich bin jetzt 65 Jahre alt, immer wieder auch selber Fehler gemacht und habe gemerkt, wenn ich nicht gleich daraus gelernt habe, weil man mich unterstützt hat beim Lernen, dann bin ich erstmal stehen geblieben. Und ich bin immer dann weitergekommen in meinem Leben, wenn ich unterstützt worden bin, indem man mir aufgezeigt hat, das geht auch so, oder überleg mal, was könntest du anders machen, damit das besser funktioniert. Dann bin ich viel weiter gekommen und das versuche ich auch weiterzugeben, dass ich sage, ich glaube nicht, dass jeder Mitarbeiter, der einen Fehler macht, den mit Absicht macht. Das werden 0,1% vielleicht sein, ne? Und dann muss ich überlegen, bin ich vielleicht schuld sogar als Führungskraft, dass der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, weil ich habe ihn überlastet, das war einfach zu viel. Typisches Beispiel fand ich ganz lustig aus meiner Historie. Vor etlichen Jahren haben wir ja vietnamesische Pflegeschüler in Göttingen bei Arbeit und Leben ausgebildet. Ein Bekannter von mir war der Schulleiter. Wir haben uns unterhalten und dann hatte ich einen Kunden, der hatte zwei. Und das war ganz klasse. Die zwei waren sehr empathisch den alten Menschen gegenüber, zwei junge Männer. Aber eines Tages ist Folgendes passiert. Die beiden haben Aufträge gekriegt. Und auf einmal waren sie dann nicht mehr zu sehen. Und der eine hat auf dem Bett eines Bewohners gelegen, hat ein Nickerchen gemacht. Und dann wurde der gefaltet. Und der andere hat draußen Kaffeepause gemacht. Zu einer unüblichen Zeit in der Einrichtung. Und dann hat die Einrichtungsleitung das gehört und hat dann mal die Führungskräfte gefragt. Könnt ihr euch vorstellen, warum das passiert ist? Nein, die sind einfach zu faul. Nein. Der Grund war ein ganz anderer. In dieser Kultur ist es üblich, man macht eine Anordnung, führt man durch und dann wartet man drauf, dass man die nächste bekommt. Das heißt, die haben einfach vergessen zu sagen, wenn du mit der Arbeit fertig bist, kommst du bitte zu mir, dann gebe ich dir den nächsten Auftrag. So ist das in dieser vietnamesischen Kultur üblich. Und als dann die Kollegen auf den Wohnbereichen davon erfahren haben, ab dem Zeitpunkt ist das super gelaufen. Die kamen an, in ihrem lustigen Deutsch, ich habe das ein paar Mal mitbekommen, ich bin jetzt fertig, was soll ich tun? Und die haben also immer einen Auftrag bekommen, einen Pflegeauftrag, den haben sie durchgeführt und haben dann gesagt, und dann kommst du bitte zu mir und sagst, wenn du fertig bist. Dieser Zusatz fehlte denen. Und da kann ich doch die Menschen nicht zusammenfalten oder anmucken, warum sie sich denn da hinlegen. Ich hätte denen sagen müssen, da lag der Fehler gar nicht bei den Mitarbeitern, kulturbedingt, sondern bei demjenigen, der den Auftrag gegeben hat. Der hat eine Zusatzinformation vergessen. Und das fand ich ganz lustig, das mal mitzuerleben, wie wichtig das ist, dass man überlegt, warum ist dieser Fehler passiert, bevor ich gleich mit dem Hammer auf den Mitarbeiter einschlage.
Ja, ich finde, dass die Story oder die Situation uns was ganz, ganz Wichtiges lehrt. Und das ist Teil unseres Podcast-Themas ist, dass man Perspektivwechsel einnimmt. Dass man eben schaut, okay, ich muss mal einfach irgendwie aus einer anderen Perspektive da drauf schauen, weil, was du schon sagst, vielleicht hat es ganz andere Gründe, warum jemand das tut und nicht, weil ich sozusagen denke, also in meiner Welt wäre diese Reaktion Faulheit. Also stigmatisiere ich das auf den entsprechenden, sozusagen in dem Fall ja Mitarbeiter. Ja, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, der super wichtig war. Ich habe dazu noch eine Frage, wenn du jetzt, wenn du sagst, okay, die werden gefaltet, was bringt denn Menschen dazu, andere Menschen zu falten?
Ich weiß es nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das ist nicht meine Welt, Leute zu falten. egal, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Ich war Jugendtrainer lange Zeit im Fußball. Wenn wir da mal verloren haben, habe ich meine Spieler auch nicht gefaltet, sondern ich habe gesagt, Leute, ihr habt euer Bestes gegeben. Beim nächsten Mal probieren wir das mal aus und so weiter. Ich habe da keine Schuldzuweisung gegeben oder einen Spieler zusammengefaltet. Und dann nehme ich mal ganz aktuell das letzte die letzten beiden Länderspiele der Deutschen. Der Bundestrainer hat nach dieser schrecklichen Vorstellung gegen Luxemburg es geschafft, weil er sie nicht gefaltet hat, dass sie jetzt ein Bombenspiel gemacht haben und 6-0 gewonnen und die WM-Qualifikation geschaltet haben. Das war Führungsqualität. Weil hätte er die gefaltet, wäre eine Angst entstanden in den Menschen. Oh, hoffentlich mache ich den Fehler nicht wieder. Er hat ihnen Selbstvertrauen gegeben, hat gesagt, Leute, wir können das besser. Probiert doch das und das mal so aus. Und es hat funktioniert. Ich kann die Leute doch nur besser machen, wenn ich ihnen Möglichkeiten aufzeige, entweder durch Wissensvermittlung oder an Stärken anknüpfe, die sie haben, und dann fördere. Wenn ich sie falte, dann werde ich kleiner, 5 Zentimeter, dann traue ich mich nicht mehr und automatisch kommen dann noch mehr Fehler. Das ist so meine Lebenserfahrung.
Und du sprichst ja gerade grundsätzliche Emotionen an, die man entweder empfindet, wenn man sozusagen Fehler gemacht hat. Da muss man ja dazu sagen, dass Sozialisation da natürlich eine große Rolle spielt. Also in welchem Elternhaus bin ich aufgewachsen, in welchem regionalen oder eben auch religiösen Umfeld bin ich aufgewachsen, wie wird es da gehandhabt etc. Also Emotionen spielen dabei ja eine große Rolle. Ich finde sogar bei beiden, einmal wenn man einen Fehler macht und wie man damit umgeht, ja. Weil man kann natürlich die Emotionen Scham, Angst, Erleichterung etc. pp. Alles empfinden währenddessen. Und ich glaube, dass eben gerade diese Thematik der Emotion auch bei demjenigen, der eine Schuldzuweisung dann gibt, sozusagen einen wichtigen Effekt sozusagen auslöst, ja. Also wie habe ich gelernt, mit Fehlern umzugehen? Und das finde ich, glaube ich, eine wichtige Perspektive oder Aspekt, den wir uns immer mal vergewissern sollten, wenn wir in einer Organisation arbeiten, wo vielleicht die Fehlerkultur noch nicht wirklich gut ausgeprägt ist oder es eben wirklich von viel Schuldzuweisung sozusagen geprägt ist. Und da auch die Perspektive einzunehmen, zu sagen, Mensch, der die Schuldzuweisung macht, und jetzt will ich nicht pauschal für eine Begründung sorgen, ja, sicherlich sind da viele Sachen nicht okay. Ja, aber auch da hilft ein Perspektivwechsel, um erstmal zu verstehen, was ist denn auch in demjenigen los? Was ist denn in demjenigen los, der diese Schuldzuweisung jetzt aus irgendeinem Grund macht? Ja, welche Emotion triggert es vielleicht sogar bei ihm oder ihr? Ja, um einfach Verständnis dafür aufzubringen, um die Fehlerkultur weiterzuentwickeln.
Ja, hast du vollkommen recht. Auch derjenige, der gefaltet wird, muss überlegen, warum macht derjenige das? Und dann, wenn ich die richtige Kommunikation mache, kann ich da mit ihm in ein sachliches Gespräch kommen. Wenn ich auf dem gleichen Bahnsteig bin, und das ist am besten dann immer der sachliche Bahnsteig, dann sage ich, du, ich kann verstehen, dass du dich aufregst, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Aber lass uns doch mal zur Sache kommen. Zeig mir das bitte nochmal, damit ich das besser machen kann. Und schon so denjenigen aus dieser Emotion raus wieder auf die Sachebene, nämlich sage, ich brauche hier fachliche Unterstützung. Da bist du ja der Experte. Du kannst das, zeig's mir mal bitte.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar würde ich, wenn mir jemand mit einer Schuldzuweisung entgegentritt und die mich natürlich irgendwie entweder irritiert, erschreckt oder wie auch immer, ich sie vielleicht auch als nicht gerechtfertigt empfinde, ja, dann würde ich den Schritt gehen und würde, bevor ich überhaupt dieses Feedback, was du ja gerade beschrieben hast, an denjenigen gebe, würde ich ihn erstmal fragen, ob ich ihm ein Feedback dazu geben darf. Also ich würde ihn gar nicht sofort konfrontieren, weil wenn wir gerade darüber sprechen, dass die Schuldzuweisung ja auch aus einer Emotion heraus getroffen wird, wie wahrscheinlich ist es dann, dass er mit einer konstruktiven Kritik oder ein konstruktives Feedback sozusagen dann wirklich sehr gut umgehen kann?
Ja, das ist die Frage.
Wie gut kann er in dem Moment dann damit arbeiten, dass ich ihm sozusagen, dass ich auch die Kritik oder die Schuldzuweisung nicht annehme, weil ich habe ja die Entscheidung. Ich muss das ja für mich nicht annehmen. Ich muss das ja nicht sagen, ey, stimmt, mea culpa, mein Ding. Ja, ich erkläre mir das mal. Heißt ja nicht, dass jede Schuldzuweisung auch gerechtfertigt ist.
Nee, vollkommen richtig. Da hast du recht, Christian.
Und in dem Moment kann man ja einfach sagen, okay, darf ich dir kurz ein Feedback dazu geben? Ja, kann ich mich dazu äußern, ohne sich zu rechtfertigen? Wenn man einen Fehler macht, finde ich es völlig in Ordnung, wie du es schon jetzt gesagt hast, zu sagen, ey, sorry, das war wirklich mein Thema. Kannst du es mir bitte erklären? Ja, ich würde aber in dem Moment halt wirklich immer vorschalten, nochmal zu fragen, darf ich dir ein Feedback dazu geben? Weil wenn derjenige dann sagt nein, dann weiß ich, okay, alles klar, jedes Wort.
So also, viel.
Würde den Konflikt noch mehr verhärten, ja, und dann lasse ich es sein, sage, okay, komm, alles klar, ich lasse es aber nur für diesen Moment aus sein und spreche es dann am nächsten Tag, in der nächsten Begegnung nochmal an, hey, können wir nochmal über die Situation von vorgestern sprechen, ich hätte da wirklich ein Feedback für dich. Und dann genau so, wie du sagst, ja, ich würde aber noch diesen einen Aspekt davor schalten, weil es eben deeskalierend ist an der Stelle.
Ja, dann weißt du, stimmt.
Weißt du? So, und dann bin ich auch das Vorbild für eine positive Fehlerkultur, weil ich lasse es auch nicht sein. Ich würde auch, wenn mir der Fehler sozusagen passiert ist, ja, den Fehler auch anerkennen. Ja, ich will nur meine Emotionen, die ich in dem Moment empfunden habe, sozusagen kundtun, damit der andere auch eine Chance hat, sich selbst zu reflektieren. Na, wenn ich direkt sozusagen in die Konfrontation gehe, ist vielleicht der Impuls für den Gegenüber zur Reflexion nicht gegeben. Na, weil der sofort wieder in einer Abwehr ist. Ja, und sagt, oh, nee, wenn ich dir sage, das muss man so machen, dann müssen wir das so machen und so weiter. Und ich glaube, dass das eine Situation, ein Konflikt ist, den man hätte vermeiden können, indem man diese eine Frage vorschaltet. Ne? Kennst du denn bestimmte Situationen oder kommen dir Situationen direkt im Sinn, wo in der Pflege besonders häufig Schuldzuweisungen getätigt werden?
Ja, ich denke mal, wenn Sachen vergessen worden sind.
Ja.
Wenn, was weiß ich, ein Bewohner irgendeine Maßnahme hätte, pflegerische haben müssen, ist es nicht passiert. Dann gibt es sofort die Schuldzuweisung. Das war dein Bewohner oder dein Patient. Warum hast du das nicht gemacht? Das passiert, ne, wenn ich sehe, wie viel Mitarbeiter pro Bewohner vorhanden sind. Also der Personalschlüssel, der ist da schon manchmal so, gerade wenn noch einer kurzfristig ausfällt, da kann mal was vergessen werden, weil einfach zu viel auf die Mitarbeiter einstürmt. Aber wenn das irgendwas ist, was auffällt, wird sofort draufgehauen. Wieso hast du das nicht gemacht?
Ja, und wenn das so ist in diesem Fall, was würdest du denn sagen, was für Folgen hat das denn für das Thema Vertrauen, Gesundheit der Mitarbeiter, der Kollegen und Zusammenarbeit?
Ja, zu den letzten beiden, das Vertrauen ist natürlich zerstört, weil ich einfach sage, warum hat mein Vorgesetzter nicht erkannt, dass ich das vielleicht nicht hätte schaffen können, dass das eine. Und das andere ist, dass ich dann in Zukunft versuche, wenn ich Fehler mache, dass ich die vertusche. Und damit geht die Pflegequalität runter und das beeinflusst den gesamten Betrieb.
Ja,
das ist für mich eine typische Schlussfolgerung, die ich sehe.
Ja, und es verhindert eine offene Kommunikation. Ja, also ich war ja lange Führungskraft. Und sicherlich habe ich auch Feedback bekommen, was sehr konstruktiv, auch konstruktive Kritiken. Und ich bin vielleicht auch nicht immer gut damit umgegangen. Ja, so. Aber ich war immer super glücklich, wenn ein Mitarbeiter mich direkt konfrontiert hat mit Themen. Ja, einfach offene Kommunikation, weil an der Stelle wusste ich, ich habe das Vertrauen nicht verloren. Also weißt du, selbst wenn ein Mitarbeiter mir eine Schuld gegeben hat für Themen und ganz ehrlich, ich habe immer für mich gesagt, okay, wir treffen am Tag sehr, sehr viele Entscheidungen. Es gibt da ja auch gewisse psychologische Effekte, ab welcher Anzahl von Entscheidungen, die man so am Tag trifft, ja, man anfängt darin einfach schlechter zu werden. Das war ja auch ein Grund, warum Steve Jobs, der Gründer und lange CEO von Apple, diese Rollkragenpullover, dieses schwarzen getragen hat, weil er gesagt hat, wir haben nur so und so viel Prozent an Entscheidungen oder so und so viele Entscheidungen können wir pro Tag gut treffen. Deswegen vergeude ich die guten Entscheidungen nicht auf meine Kleidung. Ja, Und da darf man ja auch Kritik äußern, das ist überhaupt kein Thema. Und ich war immer quasi super glücklich, wenn Mitarbeiter mich sozusagen konfrontiert haben, teilweise auch, weil ich wusste, sie vertrauen mir so sehr, dass sie das dürfen und können. Ja, dass sie wissen, dass egal, was sie mir sagen und vielleicht, wie ich auch im ersten Moment reagiere, sie aber nie nachhaltig ein Problem bekommen, dadurch, dass sie es offen ansprechen. Und nur so, glaube ich, ist es überhaupt möglich, ein Unternehmen gut zu führen. Weil was du sagst, ein Unternehmen, was durch Angst, durch Schuld geführt wird, ist ein krankes System.
Ja, vor allen Dingen, das merkt man, da ist die Mitarbeiterfluktuation auch noch mal höher wie im normalen Pflegebetrieb. Ja. Gut, der Stand ist höher. Ne? Das spielt alles eine ganz große Rolle. Ich sage, ein Unternehmen, du kennst ja Lukas, ne, von unserem Podcast. In dem Unternehmen ist das überhaupt kein Problem. Warum nicht? Die haben eine offene Fehlerkultur. Und da kann jeder zu Lukas, seiner Mutter, Vater oder seiner Schwester gehen, die da Leitungsfunktionen in den unterschiedlichen Bestandteilen des Betriebes haben und sagen, pass auf, ich schaffe das nicht. Oder nee, das ist nicht richtig so. Und da sieht man, die haben kaum Fluktuation. Die Mitarbeiter gehen in Ruhestand, lange Jahre da gewesen, arbeiten noch weiter. Warum ist das so? Weil dort eine offene Fehlerkultur ist von den Betreibern. Und da sieht man das positiv. Und dann habe ich andere Häuser kennengelernt. Ärgere ich mich jetzt gerade mit einer Einrichtung um. Termin vereinbart im Sommer, als ich da Schulung gemacht habe. Komme jetzt dahin vor kurzer Zeit. Was machen Sie denn hier? Ich sage, wir haben doch heute Schulung. Nö. Ich sage, dann möchte ich Frau sowieso oder Frau sowieso sprechen. EL und PDL. Ja, die gibt's hier nicht mehr. Ich sage, ja, aber mit denen habe ich Schulung vereinbart. Ja, da können wir nichts dafür. Geht heute nicht. Dann sage ich, na gut, die Rechnung gebe ich denn ab, ne? Nee, das, warum? Gott sei Dank hatte ich eine E-Mail mit der Terminbestätigung, hab's abgegeben. Bisher hat sich noch nichts getan. Ne, was ist das für eine Fehlerkultur? Ich habe denen gezeigt, dass die damals verantwortlichen Mitarbeiter mich für den Tag engagiert hatten, für die Auszubildenden und für die neuen Mitarbeiter, die gleiche Schulung zu machen. War sogar noch eine Auflage der Heimaufsicht, diese Schulung, ne, für alle Mitarbeiter. Und jetzt auf einmal sagen sie, wir wissen von nichts und Pech gehabt. Tolle Fehlerkultur. Ich weiß genau, erstmal verfolge ich das weiter, meinen Honorarausfall. Und zweitens, die brauchen nicht nochmal ankommen, Termin anfordern. Da sage ich nein. Ne?
Ja, ja. Das Thema, also Führung, du hast gerade ja angesprochen. Ich meine, wir haben in so vielen Folgen schon über das Thema Führungskräfte gesprochen, Vorbildsfunktion. Die würde ich jetzt da jetzt nicht noch mal reinbringen, weil du hast absolut recht, dass natürlich ich als Führungskraft einen maßgeblichen Einfluss darauf habe, wie wird in meiner Organisation, in meinem Unternehmen mit Fehlern umgegangen, weil wenn ich das Scheiße mache, dann kann ich nicht erwarten, dass alle anderen sozusagen gut damit umgehen. Ja? Aber ich möchte noch einen Aspekt mit reinnehmen, den wir in einer Podcast-Folge schon auch mal angesprochen haben, wo ich aber fest davon überzeugt bin, dass er jetzt einfach nochmal ganz wichtig ist. Die Podcast-Folge, die verlinke ich auch hier unten in die Shownotes unterhalb der Folge. Und zwar hatten wir zu dem Thema Teamentwicklung gesprochen. Da hatten wir die Aristoteles-Studie oder das Aristoteles-Projekt von Google angesprochen. Und da gab es ja den einen absolut gravierendsten und entscheidendsten Faktor in Teamingsprozessen. Kannst du dich noch erinnern, was das war?
Momentan nicht.
Alles cool. Es ist die psychologische Sicherheit, die ich meinen Mitarbeitenden geben muss. Also wenn ich viele Sachen nicht schaffe, ich muss eine psychologische Sicherheit geben. Und das kann ich natürlich über viele, viele, viele Sachen sozusagen förderlich schaffen. Ja, aber gerade in dem Thema Fehlerkultur, ja, ist es einfach meiner Ansicht nach unabdingbar, die psychologische Sicherheit zu schaffen, dass sie Fehler frühzeitig erkennen können. Ich muss Mitarbeitern, du hast es ja schon erwähnt, ich muss Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie zu jeder Zeit, wenn sie einen Fehler gemacht haben, offen zu mir zu kommen und zu sagen, sorry, ist mir passiert, können wir mal darüber sprechen, wie uns das künftig nicht mehr passiert. Und jetzt kommen wir in dem Teamgedanken mit, kommt der Teamgedanke noch mit dazu, die Teamdynamik. Wenn ich viele habe, die es eben tun, werden es andere da eben auch gleich tun und ich habe so wieder eine viel bessere Teamdynamik und Teamentwicklung. Das heißt, ich habe eine viel bessere Organisationsentwicklung. Also das Thema Fehlerkultur hat einen riesen Impact auf die gesamte Unternehmensentwicklung. Es ist nicht nur ein kleiner Teilbereich, den ich mir mal anschauen kann. Nein, absolut nicht. Das Thema, wie gebe ich meinen Mitarbeitern psychologische Sicherheit? Wie schaffe ich es, dass sie offen alles ansprechen können? Egal, was sie gemacht haben. So, das ist einfach unfassbar wichtig.
Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Die psychologische Sicherheit breitet sich aus, so nenne ich das. Wenn der eine sagt, du, ich habe Mist gebaut, bin ich zum Christian hin. Ich bin nicht gefaltet worden. Wir haben gemeinsam eine Lösung gefunden. Und das spricht sich rum. Dann traut sich der Nächste auch zu sagen, Mensch, da habe ich was vergessen. Wie gehen wir damit um? Ja? Und das ist ganz wichtig, dieses Lernen im Team, diese Dynamik, die eintritt. Weil die anderen reden denn darüber. Du, ich habe gedacht, jetzt kriege ich einen Einlauf. Nee, er hat gesagt, komm, das klären wir, kriegen wir hin. Das hat so eine Breitenwirkung.
Ja, und es hat einen Sogeffekt auf Externe. Es hat einen Sogeffekt auf externe Mitarbeiter. Ja, also Mitarbeiter von extern bei anderen Einrichtungen, die merken, wenn ihre Kollegen von früher erzählen, oh, das hätte es bei mir in der Einrichtung nicht gegeben. Wir sind ja alles Menschen, ja. Klar kann ich mal was vergessen. Mein Chef faltet mich dafür nicht. Ja, wir sprechen eher darüber, hey, was für eine Ressource oder was für eine interne Struktur müssen wir denn schaffen, damit dir das eben nicht mehr passiert. Ja, also es hat ja eine organisationale Ebene, die ich mir anschauen kann, weil du hast es vorhin angesprochen, wenn ich Mitarbeiter grundsätzlich überfordere, zeitlich gesehen unter Druck setze oder sie dauerhaft unter Druck sind, ist das System ja die ganze Zeit im Stress.
Ja.
Wer soll denn so resilient sein, dass man da nicht mal was vergisst?
Ja, ganz normal. Wenn die Arbeitsbelastung hoch ist, dann passieren Fehler. Je mehr ich arbeiten muss, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, mal einen Fehler zu machen.
Ja, und selbst im QM gibt es eine gewisse Kennzahl, die nennt sich Fehlertoleranz. Ja, so. Und das muss ich auch irgendwo mit einbauen. Du weißt ja, ich habe ja in dem Thema Projektmanagement auch die ein oder andere Fortbildung besucht, vor allem beim Thema agiles Projektmanagement. Ja, und gerade in der Agilität gibt es ja einen ganz wichtigen Unterschied zu der klassischen Projektmanagement-Lehre. Und das ist die Retrospektive, dass man quasi in jedem Sprint, den man macht, ja, macht man eine Retrospektive. Und das finde ich so hervorragend, ja, dass die Leute, die hinter diesem Manifest der Agilität stecken, das mit eingebaut haben. Die haben also so Lektion gelernt mit integriert, ja, dass man sagt, okay, wir schauen mal zurück, wie ist es gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was lernen wir daraus, um das für den nächsten Sprint sozusagen mit zu berücksichtigen. Und wenn ich jetzt mit Mitarbeitern spreche und es ist ein Fehler passiert, was da passieren kann, ja, und rückblickend betrachtet, haben wir festgestellt, okay, alles klar, es war einfach zu viel Druck. Was können wir verändern? Ja, was kann dir in dem Moment den Druck nehmen? Ja, und so weiter und so fort. Und das dann zu implementieren, das ist gelebte Organisationsentwicklung.
Ja.
Das machen gesunde Unternehmen. Ja. Ja, so arbeiten gesunde Unternehmen. Und alle, die es bis heute noch nicht verstanden haben, dass man so arbeitet, sorry, ja, dann habt ihr euren Job nicht verstanden. Also ich spreche jetzt vor allem die Führungskräfte an. Ja, ihr habt euren Job einfach nicht verstanden.
Ja.
Wer mit Angst und wer mit Schuldzuweisung arbeitet, der hat nicht verstanden, was seine Rolle als Führungskraft ist. Wenn das meine Identifikation als Führungskraft ist, meine Vision, dass ich Leute so runterballer, ja, ey, dann sorry, dann geht woanders hin, aber lasst es einfach sein. Führungskräfte solltet ihr nicht sein.
Ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Ich habe das erlebt, dass solche Führungskräfte denn eben nicht sehr lange im Unternehmen waren, weil ich sag mal so, die wurden dann boykottiert.
Zu Recht.
Von den Mitarbeitern, weil die haben gesagt, was ist das hier für ein Betriebsklima?
Ja, zu Recht.
Wir haben Angst, egal was wir machen, es könnte ja falsch sein aus Sicht der Führungskraft. Und dann passieren erst recht Fehler.
Naja, dazu kommt ja nicht nur, dass mal die meisten, also die solche sozusagen Eigenarten, sage ich jetzt mal, haben, ja, dass sie ja nicht nur Schuldzuweisungen raushauen, sondern dass sie auch noch die Angewohnheit haben, ja, andere Leistungen für sich auszugeben.
Das auch.
Ja, also das kommt ja häufig, ist das eine Kombifähigkeit, ja, dieser Person. Und da kann ich natürlich jetzt nicht Applaus erwarten. Außer vielleicht von den höher gestellten Persönlichkeiten, wo das dann gut ankommt, dass man im richtigen Licht dasteht. Aber von allen, worauf es eigentlich ankommt, und das ist sozusagen den anderen Rollen im Unternehmen, da kann ich nicht Standing Ovations erwarten. Ja. Weil die werden mich nicht unterstützen, wenn es mal eng wird. Die werden sagen, mach deinen Scheiß allein, ja?
Ja, vollkommen richtig, Christian.
Okay, jetzt war es zum Ende noch mal ein bisschen klarer und emotionaler mit einer Message verbunden. Ich glaube aber, es ist klar geworden für jeden Hörer, dass tatsächlich das Thema Fehlerkultur einen hohen Stellenwert haben sollte, sich die auch mal anzuschauen. Wenn ihr dazu noch mal einen Impuls für uns habt, vielleicht irgendeine andere Meinung. Ihr könnt auch gern sagen, hey, wir arbeiten zwar teilweise in einer anderen Struktur, aber wir gehen mit Fehlern so und so um. Dann schreibt uns das super gerne in die Kommentare. Wir sind natürlich auch offen dafür, nochmal ein paar andere Impulse zu kommen. Schreibt uns aber auch super gern, wie geht ihr mit Fehlern in eurer Einrichtung um? Was sind für euch die unausgesprochenen Regeln, die ihr vielleicht als Führungskraft oder als Pflegefachkraft, als Praxisanleiter immer befolgt, die für euch also mit Fehlern zu tun haben oder eben was ihr euch wünschen würdet, ist auch nochmal ein Element, der natürlich interessant mal ist, mal von euch zu hören, wie wünscht ihr euch das mit Fehlern in eurer Einrichtung oder wie würdet ihr euch wünschen, dass mit Fehlern in eurer Einrichtung oder bei eurem Arbeitgeber umgegangen wird. Ja, kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, wir wollen klare Ansagen haben, wobei das eine das andere nicht ausschließt, klar, wir wollen klare Ansagen haben, schreibt es mal super gerne in die Kommentare oder uns bei TikTok oder Instagram an, wir sind super, super, super interessiert an eurer Meinung.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.